Wer oder was kommt euch so in den Sinn, wenn ihr an Magie oder Hexerei denkt, Maike Kübra?
Bibi Blocksberg.
Bibi Blocksberg? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 331, dem interreligiösen Podcast des House of Ones, welcher vom Senat für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt gefördert wird. Mein Name ist Rebecca und ich sitze hier in unserem wundervollen, coolen Studio mit meinen wunderbaren Co-Moderatorinnen Maike und Kübra. Schön, dass ihr hier seid und vielleicht haben aufmerksame ZuschauerInnen vor allen Dingen schon bemerkt, dass wir auch ein slightly different Setting haben. Wir haben neue Stühle, ein bisschen Hintergrund ist anders. Genau. Aber darum soll es heute eigentlich gar nicht gehen. Wir wollen heute über Hexerei und Magie und Zauberei sprechen. Und meine erste Frage an euch beiden ist, wer oder was kommt euch so in den Sinn, wenn ihr an Magie oder Hexerei denkt, Maike Kübra?
Bibi Blocksberg.
Bibi Blocksberg? Yes. Hast du das früher als Kind?
Nicht so oft, aber ich weiß, wir hatten damals in der Grundschule Werken als Unterricht. Da haben wir auch ab und zu mal gestrickt.
Und so Handwerkszeug.
Genau, und immer durfte sich ein Kind eine Hörkassette aussuchen. Und da stand halt Bibi Blocksberg immer zur Auswahl. Oder jemand hat das immer ausgewählt, keine Ahnung. Und ich verbinde halt Bibi Blocksberg viel mit Magie und viel mit Grundschule.
Hast du dir auch Bibi Blocksberg ausgesucht gehabt? Oder
nein, habe ich nicht.
Also nicht? Okay.
Ja, ich denke auf jeden Fall an Märchen, an Filme, an Bücher. Ich denke an diese ganz klassischen Darstellungen von Hexen in der Popkultur. Lange Haare, Hüte, lange Kleider, leben vielleicht in einem Wald, in einem Haus. Ich denke auch an die stereotypischen negativen Darstellungen von Hexen. Das habe ich alles so im Kopf. Und ich denke an Halloween dabei, an Freiheit interessanterweise auch. An ungewöhnlichem Aussehen. Daran denke ich, wenn ich an Hexen denke.
Die Unangepasstheit auch so.
Genau,
jetzt wird
genau.
Mir klar, wie umfangreich du denkst und ich habe halt nur so
Bibi-Blocksberg
im Kopf. Aber Rebecca, wie ist es bei dir?
Ich denke auch an ganz viele unterschiedliche Sachen. Also ich denke auch an alles, was ihr gerade schon gesagt habt. Ich denke an meine Oma. Meine Oma sagt immer, sie ist eine Hexe. Ja. Und sie hat immer ihren kleinen Kräutergarten, aus dem sie so Sachen holt. Und deswegen verbinde ich das, glaube ich, auch mit so zweite Welle Feminismus viel. Und es gibt ja auch oft so diese Sprüche so, we are the daughters of the witches you couldn't burn. Also wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet. Daran denke ich viel. Und ganz unterschiedliche Dinge tatsächlich. Auch an Religion. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr da so Bezüge habt in euren religiösen Texten, wo ihr gleich dran denken würdet?
Komischerweise gar nicht. Gar weil nix. Für mich, also wenn wir über Magie oder Zauberei sprechen, dann ja. Aber wenn ich Hexe höre, dann bin ich wirklich bei so einer erfundenen Figur, die entweder auf einer niedlichen Art und Weise wie bei Bibi Blocksberg oder eben, wenn du jetzt vorhin eine Hexe mit einem Hut etc. beschrieben hast, habe ich irgendwie auch so eine Gestalt vor Augen, die irgendwie Böses anrichtet, aber wieder fern von Religion. Ich glaube, Ich habe den Begriff, die Hexe oder Hexe allgemein, ganz woanders platziert als Zauberei und Magie und das, was in den Religionen auch vorkommt.
Da würdest du sagen, Magie und Zauberei sind auf jeden Fall kommen in den Religionen vor.
Ja.
Interessant. Es ist ein bisschen spannend, weil für mich ist es gegendert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Maike, und du willst auch gleich was sagen, aber sag ganz kurz mal. Weil so Hexerei ist natürlich irgendwie feminin besetzt. Und Magie und Zauberei vielleicht weniger.
Aha.
Und da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber das habe ich mich gerade gefragt, ob das irgendwas damit zu tun hat.
Ich würde mich teilweise anschließen. Also einerseits würde ich sagen, in den Heiligen Schriften, denke ich, habe ich weniger sofort einen Bezug zu Hexen, Hexerei, aber zu Magie und Zauberei. Ich denke aber schon in einer religiösen Verbundenheit oder in einem Zusammenhang mit Hexen und Religion, schon alleine durch die Hexenverbrennung im Ende des Mittelalters und in der Neuzeit. Ja. Also das heißt, da habe ich auf jeden Fall gleichen Zusammenhang, den ich ziehe, auch wenn er weniger begründet ist in den biblischen Texten.
Genau, und es ist auch spannend, dass du gerade die Hexenjagd erwähnst, weil ich hatte das Thema in unserer Redaktionssitzung ja so ein bisschen vorgeschlagen. Und zwar habe ich dieses Buch gelesen. Das heißt Hexenjagd, die Angst vor der Macht der Frauen. Also ist auch im Original auf Englisch. Das ist von Silvia Federici, eine US-Amerikanerin, so eine Theoretikerin. Und sie schreibt eben über diese Hexenverbrennung und wie das dazu kam, dass so Hexerei und sowas so tabuisiert wurde, aus so einem feministischen und tatsächlich auch so ein bisschen antikapitalistischen Blickwinkel. Und das Buch hat mich auf jeden Fall sehr inspiriert. Und ich würde das auch allen empfehlen und auch euch empfehlen zu lesen. Und Omi hat es auch schon gelesen. Sie hat es mir gestern tatsächlich erst zurückgegeben. Und sie hat es jetzt auch fertig gelesen. Und es ist sehr spannend. Aber es ist auf jeden Fall keine leichte Kost. Mhm. Ja. Eben aufgrund dieser Thematik, weil das ja schon sehr brutal ist.
Und ich bin auf jeden Fall froh, dass du das Thema eingebracht hast, weil es ist ja ganz und gar nicht ein veraltetes Thema, sondern auf jeden Fall eines, was auch heute noch aktuell ist. Einerseits, finde ich, könnte man sagen, es gibt so popkulturell so eine Art Witchcore. Ja,
also so die auf Insta, überall, Pinterest.
Genau, dass sich Menschen einfach dafür interessieren, ja, für diese Art von Spiritualität, mhm, in Anführungsstrichen. Es viele moderne Hexen gibt, Frauen, die sich damit auch öffentlich zeigen und darüber sprechen. Und genauso finden immer noch Hexenverfolgung statt. Die haben nicht aufgehört mit der frühen Neuzeit, in der frühen Neuzeit, sondern es gibt sie immer noch.
Ja,
ich finde es total spannend. Ich war
so ein kleines Kind.
Was verstehen wir darunter, wenn man sagt, eben neuerdings auch Hexen, Hexenkultur? Also ist es dann wirklich so Hexerei, wie wir es so von Stereotypen kennen? Also geht das in die Richtung Wahrsagerei? Geht das in Richtung, also was kann ich mir darunter vorstellen? Deswegen bin ich momentan so ein bisschen lost. Vielleicht haben unsere Zuschauer auch meine Blicke gesehen. Ich weiß nicht. So.
Ich würde sagen, es ist ein ziemlich weit gefasster Begriff. Und gerade deswegen, oder gerade das ist, glaube ich, auch ein bisschen typisch für Hexen und Hexerei. Also das ist eben nicht institutionalisiert oder systematisiert, mhm, oder definiert ist, sondern dass es ein bisschen weiter gefasst ist, aber dass es sich eben in Bereichen der Spiritualität, mhm, bewegt, der Rituale, Symboliken, Naturheilkunde, und da gibt es nicht die eine Form, wenn, ja, ich das richtig verstehe, also, mhm, ihr könnt mich gerne korrigieren oder auch uns per Mail kontaktieren, wenn es anders ist. Sondern dass da auch jede Gruppe und je nach Kultur und je nachdem, welche Religion auch noch die Grundlage dessen bildet oder daneben gelegt wird. Manchmal ist das ja auch eine Mischung. Also es gibt durchaus christliche Hexen zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es im Islam oder im Judentum aussieht, aber je nach Kulturraum oder religiösen Raum gibt es da auch eine Überschneidung und eine Vermengung. Das heißt, es gibt nicht das eine Handbook auf so bist du eine gute Hexe. Vielleicht gibt es das, aber ich glaube, das ist sehr individuell und offen und beweglich.
Ja, also was Maike auch gesagt hat, mit zum Beispiel, dass es christliche Hexen gibt sozusagen, was vor allen Dingen momentan sehr populär ist, das wird oft so Jew-Witch genannt. Also ist ja auch witzig wegen Jew und dann Witch und dann das nur eine, ne? Okay, so. Also halt jüdische Hexen. Und da geht es eher so ein bisschen drum, um so Wiederentdeckung von bestimmten Traditionen und vielleicht auch so Reclaim von bestimmten marginalisiertem Wissen. Also zum Beispiel in der jüdischen Geschichte war es oft so, dass Männer halt Zugang zu traditioneller, religiöser, spiritueller Bildung hatten und Frauen, der aber ja verweigert wurde, der institutionelle Zugang dazu. Und deswegen haben sich so unterschiedliche Rituale entwickelt, die immer so ein bisschen tabuisiert waren und dann auch je nachdem, wann wir uns so historisch befinden, vor allem so auch in der Aufklärung, sehr stark so verteufelt wurden oder irgendwie versucht wurden, darüber, also das irgendwie dem Judentum das zu entnehmen sozusagen. Und darum geht es dann wieder, das so ein bisschen wieder zu entdecken. Und da gibt es oft zum Beispiel so Schutzzauber zum Beispiel. Ich weiß nicht, wir hatten noch mal eine Folge über Lilith auch, oder? Haben wir nicht mal über Lilith?
Wir haben auf jeden Fall über Lilith gesprochen, aber ich weiß nicht, ob wir da eigene Folge über Lilith hatten.
Wir haben keine genaue Folge, aber es gibt zum Beispiel im Mittelalter viel, gab es diese Angst von Lilith und dass Lilith Kinder klaut in so jüdischen Kontexten, also in Osteuropa dann. Und da finden wir halt so ganz viele so Schutzamulette für Kinder zum Beispiel, die dann aber mit sozusagen halbwegs sanktionierter Magie agieren, weil es schon darauf sich bezieht, dass es immer nur noch einen Gott gibt. Und das ist vielleicht dann auch ganz interessant. Also es wird dann irgendwie mit dem göttlichen Namen gearbeitet zum Beispiel. Und dadurch ist es innerhalb der jüdischen Tradition. Aber es gibt natürlich auch Hexentraditionen, die sich komplett außerhalb dieser abrahamitischen religiösen Strömung sozusagen befinden. Oder?
Ich würde es noch mal ein bisschen genauer machen jetzt für den christlichen Kontext. Also in den biblischen Texten finde ich es gibt nicht den Begriff Hexe oder Hexerei. Es gibt Zauber, Zauberei, Zauberin, Magie, Magier. Das finden wir als Worte. Ich gucke auch so ein bisschen in Fragen in deine Richtung. Ah, okay. Ja. Aber weniger. Also Magie und Zauberei ist viel mehr dort auffindbar. Und es ist aber nicht ganz loszulösen von Religion. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu definieren oder festzuhalten, dass das ineinander übergeht, ja, und dass die Übergänge ineinander fließen. Also denn auch Rituale, Anrufungen finden wir zum Beispiel bei Jesus. Bei einer sogenannten Dämonenaustreibung wird der Dämon herausgerufen, mhm, und es wird ihm gesagt, sag mir deinen Namen und ich bitte dich, den Menschen zu verlassen. Und sobald man den Namen eines Dämons, also der einer schwierigen oder bösen Macht kennt, hat man Macht über diesen Dämon. Und das geht ja einander über. Also wenn Magie vielleicht definiert wird als positive und negative Kraft, dann sind das so die negativen Strömungen. Das ist gar nicht so klar voneinander zu trennen, genau, meine ich.
Und was, also, weil wir ja gerade über so Bibeltexte geredet haben, also es gibt zum Beispiel schon in Schmott, also im zweiten Buch Moses und auch im dritten Buch Moses zum Beispiel, Erwähnungen von Hexerei. Was da aber ganz interessant ist, ist, dass es nicht, also dass sowohl Männer wie auch Frauen dessen bezichtigt werden. Und es hat halt eher was oft damit zu tun, dass es irgendwie in so Götzendienst-ähnlichen Kontexten besteht. Ah, ja. Zum Beispiel passend zu Pessach, wo wir die Geschichte vom Auszug aus Ägypten lesen, ist ja ein großer Teil, dass Moshe und Aaron, also Moshe und sein Bruder, gehen zum Pharao und sind immer so, let my people go. Und er sagt immer so, nein, bla, okay. Und es gibt dieses Battle, dieses Magie-Battle eigentlich, zwischen Moses und den Zauberern des Pharaos. Und die machen ja die performen die gleichen Sachen erstmal. Also Moses Stock wird zur Schlange und dann kommen die Zauberer und sagen so, das können wir auch. Und es wird dann aber immer
kann der Stab Mose auch als Zauberstab, als magischer Stab gesehen werden oder gedeutet werden?
Ich würde sagen ja. Und die Rabbiner zum Beispiel im Talmud sind dann auch so, okay, wo machen wir den Unterschied? Also was ist sanktionierte Magie sozusagen, nenne ich das jetzt? Was ist okaye Magie und was ist böse Magie? Und sie sagen dann halt, dass diese Magie, die Moses macht, sind Wunder von Gott und sind sozusagen, die Magie wird sozusagen von Gott angezapft. Das ist die Quelle. Ja. Und die Zauberer benutzen eine andere, schlechte magische Quelle des Pharaos. Und dann ist es ja auch so, dass zum Beispiel gezeigt wird, dass die Magie Gottes stärker ist als die von den anderen Zauberern von Pharao, weil die Schlange, der dieser Stock war von Moshe, ist ja dann die anderen Schlangen.
Ja.
Und das finde ich sehr interessant.
Ja. Also, ähnlich ist es im Zweiten Testament.
Ja. Exakt. Also bei uns, deswegen bin ich mit den Begrifflichkeiten, glaube ich, ein bisschen unvertraut und überhaupt kategorisiert. Weil für mich ist Zauberei auf der einen Seite eben, wo die Magier eben stehen und Moses hat dann eben diese Wunderereignisse. Und es ist dann ganz klar getrennt von Magie, weil das eben durch Gott kommt und er ist ein Prophet und dadurch, dass er ein Prophet ist, kann er dieses Wunderereignis zustande bringen. Aber ich habe jetzt auch vorhin bei euren Ausformulierungen rausgehört, man kann zum Beispiel auch von der Heilkunde kommen und das kann man auch so Hexerei deuten, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre ja in dem Fall wieder vielleicht in der ersten Etappe etwas Unerklärliches. Man fragt sich, hä, wie hast du das jetzt geschafft? Anhand von ein paar Kräutern und weiß ich nicht, Oma-Rezepte, sagt man auch so volkstümlich. Und manche haben, finde ich, auch heilende Hände. Also so wirklich, sie massieren dich und das ist, oder die halten nur die Hand drauf an die schmerzende, genau, Stelle und dann löst sich der Schmerz irgendwie auf. Und also ich würde da aber auch nicht von Magie oder von Zauberei sprechen, sondern es ist ich weiß nicht, wie ich es nenne, es ist eine Begabung. Es ist eine Fähigkeit, die durch Gott gegeben worden ist. Und hier fängt jetzt eben, glaube ich, der Knackpunkt in meinem Gedanken oder in unserer Religion eben an. Wenn ich das deute als die Kraft des Menschen, dann bin ich auf der Seite von Hochmut und der Mensch maßt sich etwas an und kann das auch zum Schlechten benutzen oder quasi als Macht benutzen, dann wird es eben schwierig. Aber wenn diese Person das in sich entdeckt hat und weiß, diese Person kommt den Menschen, anderen Menschen zugute und kann das irgendwie sinnvoll einsetzen, dann ist es so, dass diese Person die Dankbarkeit seiner Fähigkeit quasi auszahlt, indem er was Gutes tut für andere Menschen.
Ich habe da eine kleine Frage, wenn ich ganz kurz reingreifen kann. Weil ich frage mich immer, also wenn ich jüdische Texte zum Beispiel lese, macht das einen extremen Unterschied, also geografisch, wo befinden wir uns gerade und dann zeitlich. Also es gibt so ganz normale Erwähnungen, dass irgendwelche Rabbiner irgendwelche Zahlenmagie machen oder irgendwelche Namen aufschreiben oder irgendwelche Tränke zusammenbrauen und auch andere Leute und dass das irgendwie heilsam ist und dass das dann irgendwie auch von Gott ist. Und dann gibt es so Verteuflung zum Beispiel. Also zum Beispiel so, wenn wir so im 17. Jahrhundert sind in Europa, merken wir, dass es so einen starken, ja auch im Christentum, in diesem ganzen Pietistischen, diese Angst vor so Dämonen gibt und dass es dann irgendwie also als so super bösartig angesehen wird und etwas, wovon wir uns fernhalten müssen. Und da gibt es so ganz, deswegen ist es für mich total schwierig zu sagen, okay, was ist so eigentlich der Blick da drauf? Und was ich mich die ganze Zeit frage, ist, ob es so ein bisschen unsere Art, das auch so, wie du das gerade versucht hast, so ein bisschen auseinander zu erklären, was mit dieser Aufklärung zu tun hat, die wir durchgemacht haben und mit so einer Art, so einer bestimmten Rationalisierung von bestimmten Dingen. Weil ich könnte ja auch sagen, okay, diese hexerischen oder magischen Kräfte sind mir von Gott gegeben. Oder? Und es ist.
Nein. Ich würde es immer noch nicht genau als Hexe benennen. Ja, ich würde sagen, es ist einfach eine Begabung, ohne dass man hineininterpretieren kann. Oder weil Hexerei ist, glaube ich, bei mir sehr irgendwo negativ verankert oder überhaupt nicht vorhanden in meiner religiösen Sprachlexikon. Deswegen kann ich das, tue ich mich schwer, es einzuordnen. Und dann rutsche ich so direkt gedanklich auch so ein bisschen oder ich distanziere mich so, wenn ich im religiösen Bereich bin von Hexerei, weil das für mich dann doch eine Übertretung ist. Weil wir glauben auch daran, man kann eben Zauberei mit Dämonen machen, mit Djinn da öffnen sich eben auch andere Dimensionen, Türen. Und auch diese Fähigkeit oder diese Erlaubnis wurde manchen Menschen erstattet, allerdings damit sie auf die Prüfung gestellt werden und nicht, dass sie das zum Bösen benutzen werden. Also da gibt's.
Aber würdest du dann sagen, sobald es fürs Gute, Entschuldigung, dass ich dich so unterbrochen habe, ich bin einfach nur interessiert, sobald es fürs Gute benutzt wird, ist es gut? Es ist egal, ob ich mich jetzt darauf beziehen würde, dass es von Gott käme? Oder hat das damit zu tun auch?
Ja, doch, also, natürlich. Ja, weil sonst nehme ich Gott vom Zentrum raus. Und in dem Moment, wo ich Gott vom Zentrum rausnehme und sage, ich habe das, ich bin das, dann wo ist Gott? Und dann bin ich als Mensch sehr zentral und sehr im Vordergrund und habe dann Gott weggesteckt. Aber jetzt habe ich zu viel gesprochen, du wirst.
Nein, ich wollte da einmal einhaken, weil aus der Perspektive des Zweiten Testamentes ist es ganz ähnlich gewesen. Es war entscheidend, in wessen Namen oder wessen Namen die Macht hatte.
Ja.
Das ist eigentlich so der. Es wurde gar nicht so strikt getrennt, aber wichtig war eben, in wessen Namen die Macht kam oder angerufen oder gewirkt hatte. Das war das Wichtige. Danach wurde unterschieden. Und weniger in Zauberei, Magie, das ist Religion, das ist spirituell, sondern das war wichtig, was ist die eigentliche, ich nenne es jetzt mal Kraftquelle. Oder was steckt dahinter? Ist es am Ende Gott? Deswegen würde ich jetzt auch aus Perspektive der Menschen im Zweiten Testament würden da total andocken oder ähnlich andocken, wie du es gerade gesagt hast. Ich wollte nochmal euch mitgeben, dass in der Weihnachtsgeschichte, da kommen ja am Ende die heiligen drei Könige vor. Ja. Und die sind ja eigentlich
diese
gar nicht.
Diese Anführungszeichen waren gerade sehr gespannt.
Es waren gar nicht Könige, die kamen, sondern es waren tatsächlich Magier.
Ah, welches wo steht es dann da auch als Wort? Eigentlich ist es Magier und dann wurde es falsch übersetzt.
Also, ich lese euch einmal vor. Der Begriff Magos begegnet im Matthäusevangelium, da in der Weihnachtsgeschichte. Man kann sie als Sterndeuter aus dem Osten oder genau genommen als Gruppe von Magiern, Wahrsagern oder Zauberern beschreiben. Und das passt zu diesem sprachgeschichtlichen Befund, als der Begriff Magos wohl auf die Magier, einen medischen Stamm im heutigen irakischen, iranischen Gebiet zurückzuführen ist. Und das Priestertum war erheblich, also aus welchem Stamm kamen die Priester zum Beispiel, die Astrologen, Traumdeuter, die Ratgeber. Und diese Bedeutung hat sich dann mit dieser rituellen und kulturellen Expertise verwoben. Also Es waren keine Könige. Sie wurden zu Königen gemacht.
Steht in jeder Übersetzung, oder? Oder steht da?
Es steht nicht in den Übersetzungen. Ah. Da steht zum Beispiel die Weisen aus dem Morgenland.
Ah ja.
Und wenn wir aber dann in das eigentliche Wort gehen, könnte man auch Magier sagen. Und das finde ich sehr spannend, dass sie so einen prominenten...
Bring auch Weihrauch mit.
Ja.
Weihrauch ist auch was ich mit so ein, was Mystischem, Magischem verbinde.
Ja, tatsächlich. Und sie haben ein Licht gesehen, sind diesem gefolgt, auch diesem Versprechen, diesem Versprechen gefolgt und haben das Kind gesehen ihn geehrt und beschenkt mit den Geschenken, die sie mitgebracht haben. Und ich finde es interessant, welchen wichtigen Platz sie bekommen. Mhm. Die Magier oder die Magie an dieser Stelle. Ist doch interessant, oder?
Ich finde es auch so spannend. Ich denke die ganze Zeit auch ein bisschen, vor allem als ich Kybra zugehört habe, an unsere Folge zurück über Wunder.
Ja.
Weil das ist auch, und da haben wir auch, glaube ich, ganz kurz mal so ein bisschen drüber geredet, es ist halt schwer auseinander zu klamüsern. Und was ich denke immer so viel über so Macht nach und irgendwie, warum bestimmte Sachen auf einmal legitim sind und warum sie nicht legitim sind. Und wir haben ja schon besprochen, dass es viel auch darum geht, okay, welche Kraftquelle schreibe ich diese Fähigkeiten zu, sage ich jetzt mal, oder diese, wie wir das nennen wollen, Magie. Und ich finde es aber halt auch, wenn ich nochmal ganz kurz dieses Religiöse so ein bisschen hinten ranstelle, habe ich oft das Gefühl, oder nicht hinten ranstelle, aber nochmal anders darauf blicke, dass Religion missbraucht wurde, um bestimmte Leute zu degradieren. Und dann tatsächlich auch, was wir haben schon über Hexenjagd geredet, um Femizide. Weil das ist eigentlich ja, was Hexenjagd ist, sind eigentlich Femizide. Und es wurden einfach Frauen umgebracht, zu legitimieren. Mhm. Und ich finde spannend, dass halt manche Magie wird so hochgehalten und die andere wird verteufelt. Mhm. Und das in dem Buch, was ich vorhin genannt wurde, ist die eine große These von Federici, dass vor allen Dingen durch diese, also die Inquisition und sowas entstanden ist und diese Hexenjagden, dadurch, dass auf Grundstück anders gedacht wurde. Und dass es früher viel mehr so geteilte Länder, also Länder gab, die der Gemeinschaft gehört haben, die oft von Frauen tatsächlich bearbeitet wurden, die so Witwen waren oder halt nicht, also so ein bisschen mehr Macht vielleicht auch hatten. Und dass das dann, diese Geländereien wurden dann immer mehr so zum individuellen Kapital oder Besitz. Mhm. Und um diese Frauen weiter außer der Gesellschaft zu bringen, wurde ihnen dann vorgeworfen, dass sie Hexen sind. Mhm. Und dass es eigentlich so benutzt wurde, um bestimmte Leute zu marginalisieren. Mhm.
Ich möchte da noch mal mit ein paar Mythen aufräumen. Es wird ja oft gesagt, ja, die katholische Kirche war diejenige, die Hexenverfolgung vorangetrieben hat. Und das passierte im Mittelalter. Das ist nicht ganz korrekt. Mhm. Also es hat sicherlich im Mittelalter unter anderem begonnen. Aber die Hauptzeit der Hexenverfolgung fand tatsächlich in der Neuzeit, der frühen Neuzeit an. Und es war nicht nur die katholische Kirche, sondern auch die protestantischen Kirchen, also ebenso involviert und auch beteiligt. Nicht nur, denn hier müssen wir nochmal genau auf die auf das gesellschaftliche Leben blicken und auf das, wie Staat und oder Land und Kirche da auch ineinander verwoben waren. Einerseits gibt es häufig den Gedanken, alle konnten willkürlich der Hexerei bezichtigt werden. Das war quasi komplett willkürlich. Das war es aber am Ende nicht. Also ja, die Willkür spielte schon eine Rolle und auch diese Angst davor, dass man jederzeit bezichtigt werden konnte. Aber dann wurde das ja geordnet in Prozessen, also nach einem wirklichen Ablauf vollzogen. Ja,
es gibt das heißt, Buch, es wurde der Hexenhammer, wo das so beschrieben wird.
Genau, es wurde systematisiert. Ja, das heißt, da gab es keine Willkür, auch wenn es ein klares Interesse dahinter gegeben hat von den Verantwortlichen, von den Frauen, von den Hexen ein Geständnis zu bezwingen. Aber das war geordnet. Das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt.
Was ja dann eigentlich aber auch das wieder ein bisschen unterstützt, was die These von Federici ist, dass es halt als soziales Mittel benutzt wurde, um soziale Kontrolle auszuüben auch, oder? Und dann halt so wie, also es ist vielleicht ein bisschen ich weiß nicht, ob der Vergleich so 100 oder ein bisschen hinkt vielleicht, aber wie in bestimmten totalitären Staaten dieses Bezichtigen, nicht treu der Staatsideologie zu sein, dich halt irgendwie dann reicht, um dich inhaftieren zu lassen und, dass man so alle Leute gegeneinander so sehr ausspielt, dass auch diese Angst permanent im Raum steckt.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, Rebecca, dass es auch einen Unterschied macht, in welchem Kontinent, Region man sich befindet oder Kultur eben. Deswegen, ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, weshalb ich mit dem Hexenjagd auch nicht so viel anfangen kann, weil ich glaube, ich bin dann schon doch eher mehr türkisch sozialisiert im Kulturraum und als Muslimin sowieso in eher Asien verortet. Wahrscheinlich habe ich dann eher im Kopf oder eher die Erfahrung mit nicht Hexerei, sondern eher mit so Menschen, die ich gehe nochmal zurück auf diesen Dämonenkontakt. Es gibt Menschen, die schreiben so, es sind keine Gebete in der Hinsicht, was das Gute verlangt, sondern eben Abmachungen, Abwicklungen, sage ich jetzt einfach mal, mit Dämonen und wünschen Flüche. Was Böses. Genau, Flüche für andere. Und das ist auf jeden Fall auch Haram, also verboten auch im Islam, aber die sind sehr viel verbreitet im anatolischen Bereich oder auch anderen Bereichen.
Wird das dann aber in den Islam
eingeklinkert
oder wird das als was gesehen, was komplett?
Das ist eben die... Weil das kommt auch wieder von der Religion, von dem Glauben, weil wir glauben an Dämonen und wenn wir das eben, wenn wir die Djinn jetzt gar nicht irgendwie in Betracht ziehen, dann ist es ja, dann ist die Religion weg, aber dadurch, dass wir daran glauben, dass sie existieren und dass sie auch fähig sind, unterschiedliche Ebenen zu bedienen, können sie auch in Kontakt mit Menschen geraten und diese Menschen, die aber diesen Weg gehen, tun was Schlechtes. Und das geht auch so ein bisschen zurück an Salomo, an Hazrat Suleiman. Und da gibt es im Koran auch eine Stelle, wo eben von Harut und Marut die Rede ist. Das sind zwei Engel, die auf die Welt kommen als Menschengestalt und den Menschen lehren, wie sie diese Zugänge nehmen können, machen können, öffnen können, benutzen können, genau. Und aber die müssen jedes Mal, wenn sie jemandem das beibringen, sagen, ich rate dir davon ab. Also du solltest das nicht machen. Ich möchte das jetzt nicht auf die lustige Weise rüberziehen, aber ich bin irgendwie komplett bei den Gedanken bei Harry Potter. Da gibt es ja auch so schwarze Magie, da gibt es auch so Heilkunde, da gibt es unterschiedliche Unterrichtseinheiten, Fächer. Und bei Schwarzer Magie muss man immer aufpassen, weil der Lehrer dort ist auch in jeder Folge gefühlt, der wechselt sich, weil der sich immer doch in die falsche Seite schlägt. Und deswegen muss man, glaube ich, auch aufpassen mit sowas. Und deswegen möchte ich wieder zurückkommen, nicht ins Filmszene, sondern in die Realität zurück. Wenn wir von Magie sprechen, wenn wir von Sihir auf Arabisch sprechen, dann ist das in der Religion verortet, wovon wir aber wegbleiben sollten, wenn das jemanden schadet. Dann gibt's aber...
Wenn ich jetzt das zum Positiven wieder benutze, also um Leute zu heilen oder um Leute zu schützen vor Dämonen, dann ist das okay.
Das ist okay,
genau. Ich habe noch eine andere Frage auch. Diese Menschen, die damit assoziiert werden, dass sie halt mit diesen Dämonen in Kontakt sind oder wie wir auch immer das nennen wollen, ist das gegendert und wie wird das geahndet, gesellschaftlich oder religiös, wenn das rauskommt, dass jemand sowas macht, wenn du sagst, das ist Haram?
Also ich habe natürlich jetzt momentan türkische Begrifflichkeiten im Kopf und türkisch gendert nicht.
Aber es ist nicht auch gesellschaftlich assoziiert irgendwie eher mit Frauen oder eher mit Männern oder...
Vielleicht ein Tick mehr mit Frauen, wenn ich jetzt so überlege, aber auch sehr viele Männer, aber vielleicht tatsächlich Männer, die das austreiben, also auf der guten Seite das dann eher benutzen.
Und Frauen, die das zum Negativen benutzen.
Ja, aber, also vielleicht wirklich so 47% zu, weiß ich nicht, 53%, also wirklich so minimal oder vielleicht ist es nur in meinem Kopf so. Wenn ihr mehr wisst, dann könnt ihr schon in die Kommentare reinschreiben.
Also ich sehe jetzt zum Beispiel nicht mehr Frauen im Zweiten Testament, in denen die häufiger von Dämonen in Anführungsstrichen besessen sind oder Kontakt zu ihnen haben als Männer. Mir fallen vor allem Männer ein, in denen Dämonen leben und Jesus treibt diese aus oder ähnliches. Ich fand noch einen Aspekt ganz interessant, und zwar gibt's in der Apostelgeschichte eine Person, Simon, und die fällt auf durch das Zaubern. Und Simon versetzt die Bevölkerung in Staunen durch seine Zauberkünste.
Okay.
Und man nennt ihn die Kraft Gottes. Und dieser Simon aber, der wird später selbst gläubig und lässt sich taufen, witzigerweise. Bittet Petrus und Johannes, also Apostel, ihm gegen Geld den Trick der Geistvermittlung durch Handauflegen zu verraten. Und die beiden sagen ihm, dass die Gabe Gottes sich nicht mit Geld kaufen lässt. Also das finde ich nochmal ganz interessant. Mhm. Das heißt eigentlich, dass sie sich da schon verorten, die wirkliche Macht hinter sich zu haben, die Machtkraft Gottes, und dass man das nicht erlernen und auch nicht kaufen kann. Das finde ich auch nochmal interessant, dass es da auch so ein bisschen ineinander übergeht. Da könnte man jetzt überlegen, ist das jetzt eine Zauberkunst, ist das ein Zauberkünstler, wie man das jetzt irgendwie auf Bühnen kennt? Oder ist da auch ein spiritueller Gedanke mit bei gewesen, warum Simon die Bevölkerung da in Staunen versetzen konnte durch diese Künste und dass er das ein bisschen hinter sich gelassen hat und taufen lassen hat? Also ist ja schon eine klare, muss man ja auch sagen, Intention, die in dieser Geschichte liegt, was damit vermittelt.
Das ist eine magische Tendenz, theoretisch.
Genau, also es ist ja schon eine Perspektive, eine Folie, die da drauf, eine Interpretation, die mit dieser Geschichte mitgegeben wird, der Autorität der Kräfte. Ne? Die wird ja dadurch schon vermittelt. Und dass Simon hinterher sich taufen lässt und dann den Glauben annimmt, also eintritt in die kräftigere.
Und dann hört er auf damit?
Ja, dann hört er auf damit. Also es ist nicht weiter beschrieben, aber so legt es die Geschichte nahe. Das finde ich auch nochmal interessant.
Nein, bitte.
Höflichkeitskampf.
Ich gehe aber in eine andere Richtung.
Ja, weil ich finde schon auch, also das ist natürlich jetzt mein stümperischer, nicht christlicher Blick auf diese Jesus-Geschichten, aber diese ganzen Heilungsgeschichten haben ja auch irgendwie was erstmal was so Magisches, Anhauchendes. Ja. Und
ganz richtig.
Ja.
Und da finde ich, also du, Kybra, hast vorhin kurz die heilenden Hände angesprochen. Nicht in allen, aber in vielen Heilungsgeschichten begegnet Jesus den Menschen, sieht sie ganz an und legt die Hand auf oder berührt sie oder die Menschen haben Jesus berührt. Und in diesem ganzen, in dieser ganzen großen Dimension dieser Heilung und Heilungsgeschichten und Wunder, schaut euch dazu gerne nochmal unsere Folgen an, da haben wir das ganz explizit erklärt und nochmal aufgedröselt. Aber finde ich genau diesen Punkt des Kontaktes, der Berührung so spannend. Und das würde ich auch beim bei heilenden Händen sehen, wie du sagst, bei Menschen, die also durch die Kontaktaufnahme für eine Verbesserung, ich möchte nicht sagen, dass sie damit Krankheiten heilen, aber für einen guten Moment oder eine Verbesserung sorgen. Ich will das ernst nehmen, wenn das Menschen erstmal so beschreiben und so erleben. Und das finde ich einen spannenden Gedanke, dass die Berührung wichtig ist.
Die Kontaktaufnahme auch, oder?
Genau.
Ja. Oxytocin-Hormone,
was auch immer dahinter steckt. Aber da erkenne ich eine Überschneidung von Spiritualität, Religiosität und erst in meinem Fall christlichem Glauben und biblischen Texten.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich das in der Wunderfolge oder irgendwann mal erzählt habe, von der Benutzung des Telefons. In der islamischen Welt wurde darüber erstmal diskutiert, ob man das überhaupt benutzen darf, als es neu rauskam. Weil man dachte, es ist da vielleicht Magie. Darf man das benutzen? Und dann hatte jemand die tolle Idee, dass man zwei Hafiz, also jemand, der den Koran auswendig kann, an beide Hörer eben platziert. Und der eine soll den Koran auswendig rezitieren. Und wenn das fehlerfrei ankommt bei dem anderen, dann wissen sie, okay, Satan hat damit nichts zu tun. Es ist keine Magie, man darf es benutzen. Also so ein Halal-Zeichen. Und die haben es dann probiert. Es kam so an wie, also korrekt, es wurden keine Buchstaben verdreht oder weiß ich nicht, Menschen in die Irre geführt. Alles kam und anscheinend auch kein Funkloch. Und dann wurde es quasi bestätigt, dass man es benutzen darf. Ich bin mir sicher, wenn wir in der Zeit gelebt hätten, wäre sowas zum Beispiel, dass man einfach mit einem Stift, was ich jetzt genau schreiben kann, auch magisch ist irgendwo. Ich meine, hä, wie, da ist doch keine Tinte dran.
Ja.
Also für uns ist das vielleicht normal, ja. aber ich, also für mich ist es nicht normal. Ihr wisst meine Begeisterung. ich überhaupt, da gibt es naturwissenschaftliche Erklärungen dahinter. Und so finde ich das auch mit den ZauberkünstlerInnen, die auf der Bühne sind und etwas vortäuschen manchmal. Also die, da passiert ja was anderes im ganzen Bild dahinter. Oder das ist einfach nur handgeschickt, was man schnell macht. Und hier gibt es natürlich andere Erklärungen, warum das funktioniert, so wie es funktioniert. Also es ist keine Magie, aber man könnte vielleicht auch von der anderen Seite denken, es ist Magie. Und jetzt komme ich eigentlich zu dem Punkt, wo ich hin möchte. Nach der islamischen Ansicht ist es auch problematisch, wenn ich bewusst andere Menschen in die Falle locke und sie glauben lasse, dass was passiert, was nicht passiert.
Ah.
Und das ist dann natürlich auch wieder schwierig.
Ah, spannend, weil ich finde ja tatsächlich die Zauberkunst jetzt auf der Bühne, finde ich total spannend. Oder die Illusion. Ich finde das eine ganz gewinnbringende Umgang mit unserer vermeintlichen Realität. Also dass wir meinen, zu denken, das kann doch gar nicht sein. Und da liegt aber ein Trick dahinter, eine Illusion, ein Spiel mit auch unseren gedachten Zusammenhängen. Das finde ich fantastisch. Mhm. Oder es hat ja auch mit Rätseln zu tun. Mhm. Das finde ich wirklich, wirklich großartig. Und ich finde das toll, dass es das gibt. Also weil es uns wirklich in andere Welten oder Dimensionen oder vor allem auch in andere Denk- und Lebensmuster hineinbringt.
So ein Perspektivwechsel eigentlich auch einlädt. Und ich glaube auch, das ist vielleicht das, was Maike gerade beschrieben ist, warum das so einen Hype gerade auch hat oder irgendwie für Leute so wiederentdeckt wird.
Ja,
weil also, es halt so ein bisschen, wie Gen Z sagen würde, Whimsy zurückbringt.
Ja, aber ich finde, da muss ich auch nochmal sagen, ist super problematisch, dass Männer als Zauberer auf der Bühne stehen und Frauen liegen dann da.
Da
und wenn ja, genau, ne? Also die sind dann die Statistinnen, das Hübsche, was den Assistentinnen oder so, das finde ich nicht okay. Das finde ich gar nicht gut. Und dass die dann, weiß ich nicht, in bestimmter Kleidung und Posen und
so sexualisiert dargestellt
genau, werden. Das finde ich nicht in Ordnung, das will ich auch nochmal sagen. Also, aber ich weiß auch, dass es auch andere gibt. Und die Zauberkunst erstmal an sich finde ich ganz wichtig und gut.
Ich finde es spannend, weil wir haben am Anfang, so hinter den Kulissen waren wir jetzt so ein bisschen so, ja, wir wissen gar nicht unbedingt, was wir so viel zu Hexerei und Magie sagen können. Und wir reden jetzt schon seit Ewigkeiten und ich habe das Gefühl, wir kommen so von eins zum anderen. Und ich finde es total spannend. Ich würde gerne weiter darüber reden. Vielleicht kann man nochmal einen anderen Blickwinkel drauf machen in der nächsten Folge. Aber ich würde das jetzt vielleicht mal so kurz ein bisschen zusammenfassen. Und ihr sagt, ob das so stimmt. Ich finde es spannend, was wir besprochen haben. Das ist erstmal vielleicht, dass wir das gar nicht so stark mit Religion in Verbindung gebracht haben, aber es doch sehr viele Indizien dafür gibt. Und vor allen Dingen finde ich spannend, dass wir viel darüber geredet haben, dass es sanktionierte und legitime Magie gibt und nicht legitime Magie und dass man da vielleicht auch so eine Herrschaftskritik reinbringen könnte. Und die Gründe dafür sind bestimmt sehr mannigfaltig. Und ich wollte eigentlich noch über so viel anderes reden. Ich habe so viele Fragen hier noch auf meinem Blatt, aber ich würde einfach so einen kleinen Punkt hier setzen. Und meine Abschlussfrage wäre, ob es so Rituale gibt, die ihr macht, so im religiösen Kontext, die vielleicht auch so ein bisschen da so Hexerei-Elemente habt oder ob es da irgendwas gibt, was ihr ab und zu macht.
Also ich bin jetzt wieder kurz in meiner Harry Potter-Welt. Die müssen Hogwarts schützen und die Lehrer und alle Zauberer, die nehmen den Zauberstab, ich habe nicht reden können, den Zauberstab hoch und die sagen etwas auf, einen Zauberspruch. Und dann bildet sich so ein Schutzschild über Hogwarts. Ich mache sowas Ähnliches. Und zwar nicht mit einem Zauberstock oder so, und zwar sind das die Gebete. Wir haben bestimmte Gebete, wovon wir glauben, wenn wir sie täglich rezitieren oder in dem Moment eben, dass sie uns Ruhe geben, dass sie uns schützen, dass sie, und das assoziiere ich damit. Also es ist jetzt nicht aus meiner Sicht eine Zauberei oder Magie, es ist einfach ein Schutzgebet, was ich einsetze, wenn ich einsam bin, wenn ich Angst habe, wenn ich gerade irgendwie Geborgenheit brauche oder Schutz brauche. Und das sind so meine Zauberkräfte und Sprüche, die ich dann in die Welt rauslasse.
Ach, schön. Ja, ich finde die Frage interessant. Da würde ich nämlich wieder genauso antworten, wie ich vorhin schon geantwortet habe. Ich kann das gar nicht so unterteilen und kann da voll anschließen, was du gesagt hast, Kybra. Also ich spreche auch Gebete, Bitten an Gott. Ich fasse meine Kreuzkette an oder religiöse Symbole. Ich lege meine Hände auf den Altar oder also so, um in Verbindung zu treten und vor allem vor Reisen, wenn ich mein Kind länger nicht sehe oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade ganz weich und ich brauche jetzt irgendwie einen Umhang, der sich um mich legt, dann spreche ich. Und das sind meistens Gebete. Ich weiß auch, dass alle rituellen Handlungen, also die ich im Gottesdienst vollziehe, dass die in gewisser Weise ja auch dahingehend gedeutet werden können. Das Anzünden von Kerzen zum Beispiel oder in einer bestimmten Art und Weise zum Altar zu gehen und davor zu stehen. Gesänge abzuhalten oder das Licht auszumachen oder ne, ich weiß, dass das alles auch das Abendmahl, das wäre nochmal ein eigenes Thema und so weiter.
Ja.
Das Taufwasser, genau. Also ich denke, dass da sind viele Anknüpfungspunkte, aber weniger in diesem Bild, was viele häufig haben, dass man vor einem Topf sitzt und was reingibt und das umrührt und dann ist das irgendwie ein bestimmter Trunk.
Ja.
Obwohl, natürlich, wenn wir mit dieser Perspektive aufs Abendmahl gucken, würden sicherlich einige sagen,
naja,
ist doch nichts anderes. Es ist zwar nur Traubensaft, aber es soll mich in dem Moment auch mit Jesus verbinden und näher bringen und mich eigentlich von innen heraus stärken. Und wenn dieser Gedanke ein bestimmtes Gebräu oder Gemisch auch hat, dann sind wir da in diesem Punkt ähnlich. Aber Achtung, es gibt da noch viele andere Facetten. Ne? Also so vereinfacht können wir das nicht sagen.
Ich dachte, ich stelle eine kleine Frage und nee, jetzt geht's wieder 10 Minuten.
Nee, genau, tut mir leid.
Nein, nicht nur du.
Das ist auch so ein Frau, so ein Ding, sich gleich zu entschuldigen. Wollte mich gar nicht entschuldigen.
Ja, genau, du hast
wollte
gar nichts zu entschuldigen.
Beantworten.
Ja, aber Rebecca, hast du ein rituelles Zaubergetränk oder Spruch?
Ja, also ich würde sagen, es gibt sowas, das heißt Tfilat HaDerech, also das Gebet des Weges, sage ich, bevor ich ins Flugzeug steige oder in den Zug. Aber das ist ja auch wie so ein magischer Schutz. Und es gibt auch so rituelle Gegenstände, zum Beispiel die Mezuzah. Also es gibt bestimmt Leute, die das jetzt, die aufschreien, wenn ich das sage, aber die Mezuzah, also dieses Ding, was oft an den Türrahmen hängt, hat ja auch zum Beispiel das Schma drin, also das Glaubenbekenntnis, und das küsse ich, bevor ich in den Raum gehe. Und es wird auch gesehen als so eine Art Schutz. Und da gibt es ganz viele Sachen, ähnlich wie Maike auch sagt. Ich finde auch, dieses ganze Essen, was man zubereitet, hat ja auch was davon. Und wo ist dann der Unterschied? Genau.
Mhm, ja.
Also da gibt es auf jeden Fall viele Sachen. Und ich komme halt auch aus einem Haushalt, wo das irgendwie so ein bisschen damit so ein bisschen gespielt wurde immer.
Ich glaube, wir könnten noch festhalten, also der Ramadan liegt hinter uns, Pessach liegt vor uns, Ostern liegt vor uns, kurz bevor. Und das ist ja eigentlich eine Zeit, die voll ist von Ritualen.
Ja.
Vielleicht erleben die jetzt in den kommenden Tagen oder haben das Muslime gerade jetzt in der letzten Zeit intensiv oder intensiver nochmal erlebt.
Definitiv.
In der Hinsicht.
Also, ich moderiere heute.
Ja, stimmt.
Spaß. Falls ihr irgendwie Erfahrungen habt damit, falls ihr irgendwie uns an was teilhaben wollt, was ihr in der letzten Zeit so erlebt habt, was in die Richtung vielleicht auch geht, dann wollen wir auf jeden Fall von euch hören. Und zwar schreibt ihr dann jetzt deinen Einsatz, Kybra.
An 331podcast@host-of-one.org.
Und wir freuen uns, von euch zu hören.
Frohe Ostern wünsche ich allen christlichen ZuhörerInnen, ZuschauerInnen.
Danke.
Und auch Pesach Shammai. Nein, Chuck. Nein, sag's richtig.
Du warst gerade wie diese Happy Chanukka-Politik in Deutschland. Chag Sameach oder Pesach Sameach an alle.
Also wir wünschen allen Menschen, die in den kommenden Tagen feiern, gesegnete Feiertage.
Amen.